Ne? Nein, es ist wirklich ist toll. Nein, diese gigantische Steuerentlastung, man spürt es ja jetzt schon, wie der Geldbeutel förmlich explodiert. Da heißt es, Gürtel enger schnallen, damit die Hose nicht rutscht. Ne? Die Reallöhne sind in den letzten 5 Jahren um 7% in den Keller gekracht, aber schon 2013 im Wahljahr. Was für ein Zufall, aber auch können wir uns vielleicht 1-2 Bier mehr im Monat leisten, wenn wir aufs Tanken verzichten. Es ist ehrlich.
Nummer 292, Rechtsterror. Hallo und herzlich willkommen zum 292. Komport, den ich am heutigen kühlen, aber immerhin nicht verregneten Freitag, dem 18. November 2010, aufgenommen habe. Jetzt haben wir.
It is 12:09.
Oh nein! Ja, So, und der Rechtsterror, den habe ich in Teil 1 in aller Ausführlichkeit versteckt. Nebenbei das Intro, die Steuersenk-Idiotie, kommt aus der neuesten Anstaltssendung und hat einfach mal recht. Aber den Rechtsterror, den habe ich in der Terrorecke in Teil 1 verstaut und dafür verdammt viel Zeit gebraucht. Aber ja, ansonsten gibt es aber wieder die übliche Dreiteilung hier zu hören, nämlich 2 Teile Politik, 1 Teil Tech und Space. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1. Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich erstmal die Terrorecke verstaut habe, inklusive rechtem Terror. Von dem hat man ja nie irgendwas mitkriegen können. Dann sind mit dabei Atommeldungen, Griechenmeldungen, Wanzenmeldungen, Italien war dabei, Norwebum, Banken und mehr. 4 Grad, foggige, kann ich jetzt so nicht bestätigen, chillige Greetings. Die 4 Grad, die windchillen 4, Comfort Level 2 und der Wind macht irgendwas zwischen 9 und 13 km/h aus dem South. Können sein. Ich kann Dampfspuren machen. Ja. So. Dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier. Als erstes geht's aber los mit dem großen Terrorblock, der mehr so zufällig da vorne rumlag. Da gab es nämlich erstmal den US-Mord, weil nämlich ein US-Soldat wegen besonders brutaler Morde an 3 Afghanen zu lebenslanger Haft verurteilt worden sei. Wie der US-Fernsehsender CNN in der Nacht weiterberichtete, hat Kelvin Gibbs jedoch die Chance auf Haftentlassung nach 10 Jahren. Für besonders brutale Morde nur 10 Jahre im Knast, finde ich schon irgendwie ein bisschen arg wenig. Aber hey, USA, die bringen ja auch Leute um, damit sie dann was lernen. Oder so. Die Haft muss Gibbs in einem Militärgefängnis verbüßen. Er war bereits 547 Tage in Haft zugebracht. Diese Zeit wird auf die Strafe angerechnet, hieß es bei CNN. Und er stand nämlich als Redelsführer einer 5-köpfigen Gruppe vor Gericht, die laut Anklage 2010 die unbewaffneten Zivilisten aus purer Mordlust mit Gewehren und Granaten umgebracht haben sollen. Und dafür soll der dann eventuell nach 10 Jahren schon wieder raus dürfen. Ja, also das US-Rechtssystem muss ich nicht verstehen. Nein, wirklich nicht. Ist eine Meldung vom letzten Freitag. Auch vom letzten Freitag gab es dann den Rechtsmord, womit die ganze Geschichte dann nämlich richtig losging hier. Weil nämlich, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, es gab ja mal die Geschichte mit dem Phantom von Heilbronn. Da ist also eine Polizistin getötet worden, ermordet mutmaßlich. Und da ist dann mit lustigen Wattestäbchen sind da DNA-Spuren genommen worden. Und es stellte sich dann irgendwann raus, dass aber die DNA-Spuren, die ganze Zeit gesucht wurden, in Wirklichkeit von einer Angestellten aus der Fabrik stammten, wo die Wattestäbchen, die eigentlich gar nicht für DNA-Spuren gedacht waren, hergestellt wurden. Ergebnis der ganzen Veranstaltung war, dass irgendwie jahrelang nach einer Frau gesucht wurde, die nur deswegen Glück hatte, weil sie nie von der Polizei jemals festgenommen wurde. Weil wäre die festgenommen worden, dann wäre die mit Sicherheit unangemessen behandelt worden. Und das wäre jetzt schon die höfliche Formulierung. Also es würde mich nicht überraschen, wenn die verprügelt worden wäre und nur noch mit einem Rest von Leben davongekommen wäre. Aber hey, Na, also der Witz, der war dann, stellte sich dann nämlich raus, dass da letzten Freitag die mutmaßlichen Täter gefunden wurden, weil nämlich in Zwickau sich zwei Männer in einem, wobei ich weiß gar nicht, ob es in, aber auf jeden Fall in der Nähe von einem Wohnwagen verbrannt hätten. Ich vermute mal, die wollen da hinten die Bäume zersäbeln. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da lang? Indem ich erstmal Schritt 1 hier rüber wandere und Schritt 2 dann hoffe, dass das reicht. Und also der Witz war der, da sind also zwei Leute gefunden worden und die hätten sich irgendwie verbrannt und in deren Sachen wären irgendwo aufgetaucht die Waffe von der Polizistin und das war ja dann erst der Anfang, dann ging die ganze Geschichte nämlich noch ganz schnell ganz viel weiter. So, also die DPA-Meldung vom letzten Freitag 15.11. Im Polizistenmord von Heilbronn übernimmt die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen. Der Fall stehe wahrscheinlich im Zusammenhang mit einer Mordserie an 8 türkischstämmigen und griechischen Opfern zwischen 2000 und 2006 in mehreren deutschen Städten. Wobei bei dieser Mordserie spannende Nebenbei-Details, die sind alle mit derselben Waffe begangen worden und die Polizei hat jahrelang was von Bandenkriminalität gefaselt. Na, irgendwie auf den Trichter zu kommen, dass irgendwie, wenn Türken und Griechen ermordet werden, das vielleicht unter Umständen möglicherweise einen Zusammenhang geben könnte. Und man vielleicht auch mal gucken könnte, ob es nicht vielleicht irgendwie auch Nicht-Bandenleute gibt. Nazis zum Beispiel, die einfach was gegen, Anführungszeichen, Ausländer, Anführungszeichen, haben. Auf die Idee ist irgendwie die Polizei nie gekommen. Und die Staatsanwaltschaft und sowieso überhaupt niemand. Das dann so ein paar Fragen aufwarf, aber ja. Hier wird mir das gerade empfindlich zu voll. Und die Autos wollen hier links abbiegen. Ja, dann. Ha. Wisst ihr was? Wenn ihr dummen Vollidioten nicht wartet, gehe ich einfach rüber. So. So, und da hieß es dann, es liegen ausreichende Anhaltspunkte dafür vor, dass die Mordtaten einer rechtsextremistischen Gruppierung zuzurechnen sind, teilte dann die Bundesanwaltschaft letzten Freitag mit. So, soweit so übersichtlich. So, dann gab es Nackt-EU. Die umstrittenen Körperscanner dürfen vom 7. Dezember an unter strengen Auflagen an allen EU-Flughäfen zum Einsatz kommen. Die Körperscanner sind die Dinger, die eine Falsch-Positiv-Rate von ganz knapp unter 100% haben, die man sich also auch gleich komplett klemmen kann, weil, nun ja, das Ding gibt immer irgendeinen Alarm. Ja, und also die EU hat beschieden, dass Röntgengeräte nicht verwendet werden dürfen, alles andere passt schon. Und die dürfen nicht speichern und drucken und bla und Fasel, was in der Liste der Dinge, die sie nicht tun dürfen, fehlt, ist senden. Die dürfen ihre Daten nämlich irgendwo hinsenden, wo sie dann auf einer Festplatte gelagert werden. Nur die Geräte selber dürfen nicht speichern. Ja, ich meine, ist ja auch irgendwie extrem unpraktisch, da eine Festplatte drin zu haben. So, wo war ich? Also die EU-Kommission hat beschieden, Nacktscanner gehen klar. Na, das sind genau die Dinge, die hier in Hamburg gerade völlig fehlgeschlagen sind im Test. Genau die findet die EU jetzt völlig in Ordnung. Oder anders ausgedrückt, es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis die Dinger wieder auftauchen. Ich meine, war es ohnehin. Von daher, ja, ist auch vom letzten Freitag. Am Samstag gab es dann die Panizei, jener DPA, die rechtsextremen Verdächtigen, die hinter den Heilbronner Polizistenmord und den sogenannten Dönermorden stecken. Ne? Noch so ein Ding, wo man sich irgendwie an den Kopf packen will. Wieso Döner? Na, irgendwie von den 8 Ausländern, die da umgebracht wurden, haben höchstens 2 überhaupt irgendetwas mit den Fleischspießen zu tun. Na, das ist irgendwie wie, als wenn die Polizistin dann irgendwie dummen Mord genannt würde, weil sie hätte ja auch doof sein können. Keine Ahnung, ob sie doof war. Na, oder Prügelmord bei Polizisten und Prügel, das passt ja noch dichter zusammen. Na, also, aber ja, Da jedenfalls hätten schon 1998 festgenommen werden können, berichtet der Tagesspiegel. In dem Jahr hätten mich Beamte vor einer Razzia Beate Z. einen Durchsuchungsbefehl übergeben, sie aber nicht in Gewahrsam genommen, weil wegen es lag ja kein Haftbefehl vor. Das hat euch doch sonst noch nicht aufgehalten. Na, also die haben zu gut Deutsch. Noch bevor die Morde angefangen haben, hätten sie die festnehmen können, weil die da schon in Verdacht standen, Straftaten begangen zu haben, eine Hausdurchsuchung bekommen haben. Und die Polizei hat gepflegt weggeguckt. Ja, genauso wie die ganzen Verfassungsgeheimdienste auch geschickt über Jahrzehnte nichts bemerkt haben wollen. Na, nur nochmal für den Hinterkopf, die Nazis sind durchsetzt mit Leuten, die von diversen Landesverfassungsgeheimdiensten und dem Bundesverfassungsgeheimdienst bezahlt werden. Aber hey, eine Festnahme habe ich aber nicht gegeben, danach sei Beate Z., die derzeit in Untersuchungshaft sitzt, mit zwei weiteren mittlerweile toten Männern jahrelang untergetaucht. Na, die haben bei der durchsucht und die ist dann abgehauen und niemandem ist irgendwie die Vermutung gekommen, dass man vielleicht mal irgendwie anfangen könnte, nach denen zu suchen. Weil, ne? Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Dann gab's Verharmlosung. Neumünster DPA, Grünen-Chefin Claudia Roth hatte der schwarz-gelben Koalition Versäumnisse im Kampf gegen den Rechtsextremismus vorgeworfen. Es räche sich verheerend, in welcher Art und Weise Rechtsextremismus und die Gefahr dieser Ideologie und seiner Strukturen verharmlost und ignoriert worden sei, sagte Roth. Die Grünen-Chefin verlangte Aufklärung zur Rolle der Behörden. Sie fragte sich, warum nicht viel früher etwas passiert sei. Das sei organisierter, systematischer, rechtsextremistischer Terror. Na, aber Frau Kohlgrubi hat ja gerade erst kürzlich erlassen, dass alle linken Bestrebungen gefälligst zu unterschreiben haben, dass sie und alle Leute, mit denen sie jemals zu tun hatten, sich an die Verfassung zu halten belieben. Ne, Frau Kohlgrubi, Teil der Regierung, die sich an ein gewisses Grundgesetz genau gar nicht gebunden zu fühlen scheint. Ja, es ist schon lächerlich. Die Rechten, die unterschreiben wohl die Dinge. Also frei nach dem Motto, uns doch egal. Die Linken unterschreiben nicht, weil sie nämlich nicht für ihre gesamte Familie, alle Leute, mit denen sie jemals geredet haben, irgendwas übernehmen wollen. Na, von daher, hey, großartig. Ne, und wir haben ja gar keinen Rechtsterror. Hat Herr Brüllrich nach Norwegen in diverse Mikrofone getönt. Ach, haben wir nicht. Wenn also so bummelig 10 Leute umgebracht werden, innerhalb von, sagen wir mal, was waren es jetzt, 10 Jahren? Na, oder innerhalb von 6 Jahren, 2000 bis 2006, dann ist das also kein Terrorismus? Aber wann ist es denn Terrorismus? Wenn die Leute islamischen Glaubens sind und nur darüber nachdenken, sich Dinge zu besorgen, mit denen man eine Bombe bauen könnte? Das ist dann Terrorismus, ja? Na? Also, oder wenn Autos angezündet werden, weil da ja Unmengen an Menschen dran leiden müssen. Na, das ist auch Terrorismus. Oder wenn irgendwelche angeblichen Brandsätze in der Nähe von irgendwas, was aussieht wie Bahnzeugs, deponiert werden, wo die Polizei sehr zielgerichtet genau zu wissen scheint, wo sie suchen muss. Ist auch Terrorismus. Aber wenn Leute umgebracht werden, ach, das ist kein Terrorismus. Nein. So, dann gab es Komplizen in der mysteriösen Mordserie mutmaßlicher Rechtsextremisten, kommen täglich neue Details ans Licht. Die Drahtzieher der sogenannten Döner-Mord-Serie hat in einem Bericht des Funkus Folge einen Unterstützer. Demnach hatte ein 37-Jähriger aus Niedersachsen den Verdächtigen vor Jahren gegen Geld seinen Personalausweis überlassen. Bliblablo. Die Frage, die dann ganz schnell aufkam, welcher Geheimdienst hat den denn bezahlt? Ist bei den Nazis eine berechtigte Frage, weil da gibt es kaum jemanden, der nicht von irgendeinem Geheimdienst bezahlt wird. Ja, und irgendwie NPD-Verbot kann man doch ganz einfach sicherstellen. Man zieht einfach das Geld ab. Zack, implodiert die Partei. Huch. Aber hey. So, ach übrigens, Banken hatten ja auch noch ausgeraubt, die Leute da. Na, alles kein Terror. Ach, wo denken wir denn hin? Na, aber denk ja nicht drüber nach, wenn du irgendwie islamischen Glaubens bist, deine Haare aufhellen zu wollen, weil Wasserstoffperoxid ist ja bekannt dafür, dass man damit, wenn man genau weiß, was man tut, sich in die Luft jagen kann. Dann gab es Bekenner im Fall der sogenannten Dönermorde, haben die beiden inzwischen toten Neonazis laut Spiegel ein Geständnis hinterlassen. Auf DVDs, bla 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 bla. Die Dinger sind nie aufgetaucht und die konnte auch niemand beschlagnahmen, Bekenner schreiben und deswegen war es ja kein Terrorismus. Ach so, ach Mensch, dann. Ja, wenn es keine Bekennerschreiben gibt, dann ist es kein Terrorismus. Ist irgendwie mir nicht begegnet, dass die Sauerländer ein Bekennerschreiben abgegeben hätten. Aber das wird bestimmt nur daran liegen, dass das aus polizeitaktischen Gründen geheim gehalten wurde. Oder so. Na, also da hätte es irgendwie DVDs gegeben, warum die zwar fertig produziert und beschriftet in Umschlägen rumgelegen hätten, aber nie verschickt wurden, ist ziemlich offen. Aber hey. So, dann Verfassungsgeheimterror habe ich bei Fefe geklaut. Wir haben also seit vielen Jahren eine braune Armeefraktion im Lande, die Polizisten umbringt und landesweite Dönerbudenbesitzer umbringt. Und der Verfassungsschutz merkt nichts davon, weil, warum eigentlich? Die haben doch mehr V-Männer als normale Mitarbeiter bei den ganzen Nazi-Organisationen. Beim Thüringer Heimatschutz haben sie sogar den Chef gestellt. Thüringer Heimatschutz, das war das erste Ding, was besonders lächerlich in der ganzen Geschichte war. Noch bevor irgendjemand irgendwas mutmaßen konnte, hat ein Landesverfassungsgeheimdienst, mutmaßlich der aus Thüringen, verkündet: Nein, also die Mörder da, die haben wir aber nicht ferngesteuert. Hat das irgendjemand behauptet? Stückchen später kam dann raus, ja, die waren in dem Zusammenhang mit irgendwie Thüringer Heimatschutz, dessen Chef vom Landesverfassungsgeheimdienst bezahlt wurde. Und dessen Spitzname Kleiner Adolf auch nicht irgendwie jemanden vielleicht mal hätte stutzig machen können. Nein, ach, wo denke ich denn hin? Anders ausgedrückt finanziert der Verfassungsschutz seit Jahren Nazi-Gruppierungen und gibt ihnen logistische Hilfe, während ihre Enforcement-Arbeit sich praktisch vollständig auf das Herbeihalluzinieren, Überwachen und Unterdrücken von Linksterroristen beschränkt. Nicht zu vergessen irgendwelche Islamisten. Nicht nur suchen die also da, wo nichts ist, sie helfen auch aktiv denen, die wirklich gefährlich sind, als Gegenleistung für Informationen, die dann offensichtlich nicht kommen. Ich schlage vor, dass wir den Verfassungsschutz zumachen. Damit schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens wird den Nazis das Geld entzogen und zweitens haben die Gentrifizierungsforscher wieder ihre Ruhe. Oh, und dann noch das hier. Damals nahm die Kasseler Polizei einen Mitarbeiter des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz als Verdächtigen fest, weil er zum Zeitpunkt der Erschießung des Internetcafé-Betreibers Halid Y. am Tatort war, sich aber als einziger der Anwesenden nicht für eine Zeugenaussage meldete. Damals, ist 2006, anlässlich der Dönermorde. Nachdem der Mann festgenommen wurde, hörten die Dönermordserie auf. Na, die haben den Verfassungsgeheimdienst bezahlten Typen festgenommen, der an einem Mordtatort war und sich nicht freiwillig bei der Polizei gemeldet hat. Hinterher haben die Morde aufgehört, und einen Zusammenhang zu erkennen, ist weit hergeholt. Absurd. Ja, ja, ich weiß. So, dann Komplizname, den 37-Jährigen aus der Nähe von Hannover, haben sie in Wohnungsdurchsucht und festgenommen, weil der nämlich dringend verdächtigt sei, Mitglied der terroristischen Vereinigung Nationalsozialistischer Untergrund, wie die zwei Kerle und die Frau sich genannt haben sollen, und jetzt also aus der da. Ja, ist von Sonntag. Dann, Herr Boot, Bayerns Innenvollidiot Hermann, plädiert dafür, die NPD zu verbieten. Er sei dafür, dieses Thema wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Bla, 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 bla. Letzter Versuch war 2003, da hat das Bundesverfassungsgericht dezent darauf hingewiesen, dass, wenn ihr eine Partei verbieten wollt, ihr vielleicht erstmal aufhören solltet, sie ständig zu fördern, indem ihr Geld in Nazis reinblast. Na, die ganzen V-Leute, das sind nämlich in Wirklichkeit Nazis, die Geld von irgendwelchen Geheimdiensten bekommen, damit sie irgendwelche Pseudo-Informationen fallen lassen. Was offensichtlich aber nicht gereicht hat, um festzustellen, dass da übrigens gerade Menschen umgebracht wurden. 10 Stück, darunter eine Polizistin. Ob die Frau Polizistin jetzt auch Döner mit Vornamen zu heißen hat, ist mir nicht bekannt. Na, also, ja. Herr Mann hat dann jedenfalls angefangen, ein NPD-Verbot am Montag zu verlangen. Na, weil, wenn wir die NPD verbieten, dann hören die Nazis schon auf, Leute umzubringen. Dass wir die NPD nicht verbieten können, solange wir sie bezahlen, auf den Trichter kommen wir alle nicht. Und die Leute dazu bezahlen, damit können wir nicht aufhören, weil die sind ja ganz doll wichtig, weil wir brauchen die ja. Na, ganz offensichtlich nicht wichtig genug, und die Informationen reichen nicht mal festzustellen, dass da Leute umgebracht werden. Also wozu sind die V-Leute noch gleich gut? Was bringen die? Na, jetzt hier mal Butter bei die Viecher. Na, wenn irgendwie in, lasst mich lügen, was, Leipzig? Wenn da irgendwie ein Haus von den Nazis angegriffen wird und die Polizei einfach nur dasteht und zuguckt, oder was, Berlin? Dann darf man sich schon irgendwie wundern, wo deren Prioritäten liegen. Ja, und bei der gleichen Gelegenheit sind die dann ja in Dresden, war es genau. Bei der gleichen Gelegenheit sind die dann ja in ein Haus rein und haben alles durchsucht, inklusive einer Rechtsanwaltskanzlei, weil sie zu blöd waren, die Wohnungsschilder richtig zu interpretieren. Na, falsche Hausnummer, aber hey. So, dann gab es falsche Beweise. Ach nee, Jetzt haben sie bei den Nazis auch noch einen deutschen, vom deutschen Geheimdienst ausgestellten gefälschten Ausweis gefunden. Oder mehrere. Da wird die Luft dünn für den Verfassungsschutz. Wie gesagt, einfach zumachen. Quelle dafür bei Hilfe war die Welt, die berichtet über eine Meldung von der Blöd. Oder anders ausgedrückt, seriös geht nochmal anders. Aber ja. So, Verbatter, angesichts der Serie von Morden an Ausländern hat Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger eine lückenlose Aufklärung der Taten gefordert. Danach sollte man auch darüber reden, ob der Verfassungsschutz vielleicht besser organisiert werden müsse, sagte Frau Leuthäuser-Schnarrenberger im Deutschlandfunk. Sie könne sich allerdings nicht vorstellen, dass die Gefahren von Ausländerfeindlichkeit seit den Brandanschlägen in den 90er Jahren unterschätzt worden seien, fügte die FDP-Politikerin hinzu. Es sind Leute umgebracht worden und niemand will was bemerkt haben. Über Jahrzehnte. Na, also ich meine, 2000 ist jetzt schon mehr als 10 Jahre her. Und niemand will irgendwas mitbekommen haben. Die ganzen V-Leute, alle. Niemand hat irgendwas gewusst. Ja Mensch, also ich meine, das wäre jetzt der Punkt zu sagen, hey, wenn ihr nichts mitkriegt davon, dass da Leute umgebracht werden, dann seid ihr offensichtlich nicht geeignet, überhaupt irgendwas zu tun. Na? Und dann kam auch irgendwie Brüllrich nochmal angerannt und verlangte in der Bild-Zeitung eine bessere Verzahnung von Polizei und Verfassungsschutz auf Länderebene. Verfassungsschutz tut ja nur so, als würde er irgendwas schützen, in Wirklichkeit ist ein Geheimdienst, der mit der Verfassung ungefähr gar nichts zu tun hat, nur im Namen. Und die mit der Polizei zusammen zu tun, Herr Gottwin, Sie werden gleich benötigt. Na, das gab es schon mal, nannte sich geheime Staatspolizei, war irgendwie nicht so der Brüller. Es hat einen Grund, dass die Macher des Grundgesetzes danach beschieden haben, dass sie so etwas niemals wieder haben wollen. Dass Geheimdienste und Polizeien unter gar keinen Umständen zu intensiv zusammenarbeiten dürfen. Und schon gar nicht als eine Behörde. Geheime Bundespolizei ist nicht. Punkt. Steht in so einem unwesentlichen Gesetz namens Grund drin. Ich weiß, Herr Brüllrich, das kennen Sie nicht, da halten Sie sich nicht dran. Es ändert nichts daran, dass es da drin steht. So, am Dienstag gab es dann Brüllnichtbrot. Bundesinnenminister Hans-Peter Brüllrich hatte zu einem zweiten NPD-Verbotsverfahren Bedenken geäußert. Gemäß den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts bedeutet das ein Abschalten der Quellen, sagte Friedrich in Berlin. Kanzlerin Angela Merkel will angesichts der Mordserie durch Neonazis an Migranten die Erfolgsaussichten für ein neues Verbotsverfahren prüfen lassen. Will prüfen lassen, ist eine Nullaussage. Na, also Brüllrich hat sich auch schon hingestellt und rumgefaselt, man müsse dann ja die Quellen abschalten. Herr Friedrich, wäre jetzt nicht genau der richtige Zeitpunkt, mal intensiv zu evaluieren, was die Quellen denn real gebracht haben? Wenn da Morde stattfinden in der Neonazi-Szene und eure Quellen alle überhaupt nichts mitbekommen haben wollen, das wäre der Punkt festzustellen, dass die Quellen offensichtlich wertlos sind. Na, eine Abschaltung von wertlosen Quellen schadet niemandem. Na, aber hey. Dann gab es Gall-V. V-Leute sind aus Sicht von Baden-Württembergs Innenvollidiot Reinhold Gall im Kampf gegen Rechtsextremismus unverzichtbar. Das ist dieselbe Pfeife, die ich letzte Woche noch mit Er braucht aber dringend Wanzen von Fewe geklaut hatte. Na, von daher, es gebe nichts Besseres, als jemanden ganz nah an der Quelle zu haben, der vielleicht beim Mord auch noch mitmacht. Ja, na, wie in dem Internetcafé. Der war zumindest am Ort. Was vorher hat es wohl mal geheißen, ja, der wäre rechtzeitig vorher noch abgehauen. Turns out, nö, war er wohl nicht. Der war tatsächlich dabei, während jemand ermordet wurde. Und hat nichts getan. Und ist dann erst Jahrzehnte später mal festgenommen worden, weil, was ist eigentlich ihr Alibi für die Zeit? Ja, ne, also, man braucht Quellen direkt vor Ort, die am besten noch mitmorden, oder was? So, habe ich bei den Nachdenkseiten gefunden, die den Tagesspiegel zitieren. 137 Todesopfer rechter Gewalt von 1990 bis heute. Habe nach Recherchen des Tagesspiegels und der Zeit ihr Leben durch Angriffe rechtsextremer Täter verloren. Die Polizei führt lediglich 47 Tote in ihrer Statistik. Frage nur fürs Protokoll. Wie viele Tote sind durch Islamisten und Linksterrorismus in der Statistik? Mehr oder weniger als die 47, die ihr da habt. Mehr oder weniger als die 137, wo übrigens die angeblichen Döner auch nicht mit drin sind. Na? Nur für den Fall, dass wir uns nochmal Gedanken darüber machen, wo denn die Prioritäten liegen. Der schlimme, schlimme Linksterrorismus, die schlimmen, schlimmen Islamisten. Ja, die schlimmen, schlimmen Islamisten werden immer ferngesteuert von den Geheimdienstleuten, die nämlich rechtzeitig da sind. Fragt man sich auch, warum. Vielleicht, weil die Nazis denen die ganze Zeit auf den Hals hängen? Wer weiß es nicht. Dann Geheimboom. Der hessische Verfassungsschutz schweigt sich zur Rolle eines seiner Beamten in der Neonazi-Mordserie aus. Zu den Vorwürfen der Verfassungsschützer sei noch zum Zeitpunkt eines der Morde in einem Internetcafé gewesen, wollte die Behörde sich nicht äußern. Das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo Normalbürger die Polizei im Haus hätten und keine Privatsphäre mehr. Na, das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo alles mitgenommen werden würde. Das sind aber Geheimdienste, die brauchen nicht. Ja Mensch, dann, nach offiziellen Angaben hatte der Beamte eine Minute vor dem tödlichen Schuss den Tatort verlassen. Weil man ja eine Minute vor dem Schuss noch nicht wissen kann, dass da jetzt gerade eine Waffe gezogen werden könnte und jemand umgebracht werden könnte. Da würde mich dann nochmal das Tatgeschehen interessieren, wie es denn da geschildert wird. Dass innerhalb von einer Minute von, ah, wir sind alle ganz nett zueinander zu, ich bring dich um, Peng, kommt. Aber hey, ist von Dienstag. Dann Brüllerspruch. Bundesinnenvollidiot Bröhrig hatte den Vorwurf widersprochen, dass die Sicherheitsbehörden bei Ermittlungen gegen Rechtsextremen nachlässig seien. Er sagte im ZDF, rechtsextremistische Hintergründe würden immer mitgeprüft. Bröhrig bekräftigte zudem seine Position, wonach ein neues NPD-Verbotsverfahren mit einem hohen Risiko verbunden wäre. Andere Politiker sehen dagegen die Chancen dafür positiv, darunter SPD-Fraktionschef Steinmeier. Geheimdienste abschalten, sofort. Auch die CDU-Führung will bla 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 bla. Ne? Also, Bröhrig will also, behauptet also, es gäbe keinen auf dem rechten Auge blind. Okay, wenn ihr nicht blind seid, dann seid ihr doof. Das sind so die zwei Alternativen. Herr Bröhrig, Sie bestehen darauf, Sie sind nicht blind. Ja gut, dann sind Sie doof. Nur fürs Protokoll, das haben Sie jetzt selber zugegeben. Brüllgister, dann hat Bröhrig am Mittwoch verlangt, man müsse ein Register, eine Datei machen, wo die ganzen Nazis drin auftauchen. Was mir nur einfällt, ja, man nehme die Landesverfassungsgeheimdienstangestellten und packe deren Identitäten inklusive irgendwelcher Scheinidentitäten in die Anführungszeichen Datei. Fertig. Das ist jetzt so schwer nicht. Oder haben die Landesverfassungsgeheimdienste keine vollständige Liste an Leuten, die sie alle bezahlen? Geben sie Geld einfach so raus. Na, mal ganz davon abgesehen, was soll das bringen, da eine Datei zu haben, wo die Nazis drinne stehen? Wenn man damit wieder nichts macht. Niederpanne! Bei der Fahndung nach der Neonazi-Terrorgruppe haben Innenministerium und Verfassungsgeheimdienst in Niedersachsen schwere Fehler eingeräumt. Der als mutmaßlicher Komplize des Trios festgenommene Holger G. sei bereits 1999 in Niedersachsen auf Bitten aus Thüringen observiert worden, sagte Verfassungsschutzpräsident Hans Wargel in Hannover. Erkenntnisse über seine Zusammenarbeit mit der Gruppe seien in Niedersachsen aber nicht gespeichert worden. Ihr habt also wirklich nichts mitbekommen, ja? Okay, ihr seid blöd. Schlicht und ergreifend. Dann hat Uhl, am Mittwoch ist er dann aus dem Gebüsch gehüpft gekommen und hat verlangt, wer die NPD nicht verbieten will, muss sie beobachten und deswegen braucht man V-Leute und die Vorratsdatenspeicherung. Weil wir wissen ja alle, dass verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung bei Leuten, die sich immer persönlich treffen, total viel hilft. Ja, bei Breivik hat es ja auch geholfen. Der hat ja bestimmt immer mit sich selber telefoniert. Ja, die Leute sind so lächerlich. Und dann gab es noch die böse Mordliste. Das ehemalige Nachrichtenmagazin sekundiert fröhlich und gerüchtet herum, die Nazis hätten auch Jerzy Montag und den Uhl auf einer Liste gehabt. Bestimmt eine üble Mordliste, wieso die Nazis einen strammen Rechtsaußen wie den Uhl umbringen wollen würden, erscheint an der Stelle wahrscheinlich auch nicht so ganz klar. Dann Meldung auch noch von Mittwochabend, dass bis zu 100 V-Leute bei der NPD drin sind. Das sind übrigens mehr als 2003 beim letzten gescheiterten Versuch, die Partei zu verbieten. Na, warum jetzt irgendwelche Geheimdienste die Partei dadurch finanzieren, würde mich bei Gelegenheit auch nochmal interessieren. Und zwar irgendwie eine fundierte Begründung, die darüber hinausgeht, dass man muss aber genau hingucken, weil offensichtlich reicht das ja nicht. So, Neues vom Atom. Trittin gegen Leben. Der Fraktionschef von Bündnis 90, die Grünen, Trittin, hat gefordert, alle Arbeiten in Gorleben einzustellen, solange die Suche nach einem Endlagerverdummel andauert. Ja, die Forderung ist so bekannt. Die Forderung ist an sich auch logisch, allerdings nachdem die Opposition sie stellt, wird dann genau gar nichts passieren. Und ja, turns out, ist auch so. Dann hatte ich letzte Woche schon im Intro als Eilmeldung mit reinbekommen. Bund und Länder wollen bei der Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll Alternativen zum Salzstock Gorleben prüfen, machte Umweltminister Norbert Röttgen nach einem Treffen mit Vertretern der 16 Bundesländer deutlich. Und zwar wollen wir jetzt bundesweit nach einem Endlager suchen, stellt sich raus, wenn Gorleben vielleicht doch nicht das einzige geeignete, also genau genommen ist Gorleben gar nicht geeignet, aber ja. Das wiederum war eigentlich auch schon seit Jahrzehnten bekannt, warum man da seit Jahrzehnten seinen fetten Arsch nicht in die Höhe bewegt hat. Herr Röttgen, das wäre eine Erklärung, die würde mich auch nochmal interessieren. So, was sie allerdings dann nicht machen, Gorleben, da die Erkundung aufhören, sondern sie erkunden fleißig weiter, weil es ist ja alternativlos. Also an der Stelle wird es jetzt lächerlich. Dass Gorleben nicht geeignet ist, ist bereits bekannt. Na, welchen Grund hätte man auch sonst nochmal nach einem Endlager suchen zu wollen? Wenn es doch so geeignet wäre, ist es nur nicht. Na, da müsste man eigentlich nur ein Gutachten hervorzaubern, wo drinne steht, ja, Gorleben ist geeignet. Das wiederum wird ein bisschen schwer, weil das Gutachten von keinem seriösen Wissenschaftler kommen würde. Aber ja. So. Dann hat sich eine größere Menge Jod in der Atmosphäre angefunden. Jod 131 mit einer Halbwertszeit von, was war es, 8 Tage? Berühmt und bekannt dafür, dass es eigentlich als Zerfallsprodukt von irgendwelchen extrem hochradioaktiven Sachen hinten rauskommt. Warum das in der Atmosphäre über Tschechien aufgetaucht ist, ist schon komisch, aber die offizielle Begründung oder die offiziellen Meldungen waren dann, ja, aber das ist ja keine Konzentration, die an sich gefährlich wäre und deswegen machen sie sich keine Gedanken. Es besteht keine Gefahr für Bla und Fasel. So, inzwischen ist rausgekommen, dass das irgendeine Medizinfirma gewesen sein soll, warum die dann irgendwie radioaktives Jod in die Atmosphäre bläst. Ja. Dann Journalisten haben dann am letzten Wochenende das havarierte AKW Fukushima besuchen dürfen. Sie durften leider nicht dahin gehen, wo die wirklichen Hotspots sind. Und ja, also die haben dann da irgendwie besuchen dürfen und Bilder machen und was weiß ich nicht. Puh, und das ist ja alles großartig und die Sicherheit ist großartig. Und in 3 Tagen ist da wieder blühende Landschaften. Nein, ist es nicht, aber hey. So. Dann 4 für zum Jod aus der beliebten Kategorie. Bei uns ist Atomkraft sicher heute. Jod 131 in der Atmosphäre in Europa gemessen. Jod 131 hat eine Halbwertszeit von 8 Tagen und entsteht bei der Kernspaltung von Uran und Plutonium. Die Windrichtung deutet auf einen südosteuropäischen Staat hin. Ja, Tschechien ist ja jetzt der offizielle Verdacht. Ob es stimmt? Keine Ahnung. Philipsburg, da hat es eine defekte Dichtung an einer Armatur gegeben und das AKW Philipsburg 2 ist abgeschaltet worden. Eine Sicherheitsgefahr bestehe aber nicht. Bla bla, keine Gefahr für die Anwohner, bla bla. Das kennen wir schon, das Märchen. Es wird auch nicht besser durch Wiederholung. Und ja, die rasieren hier wirklich die Bäume. So, Beischied, Herr Bayerns Umweltminister Huber hält die Errichtung eines Atommüllendlagers in seinem Bundesland nicht für undenkbar. Auf einmal. Behauptet aber, es wäre extrem unwahrscheinlich, dass sie geeignete Standorte finden, wegen weil, sollte irgendwo ein Standort aussehen, als könnte er geeignet sein, dann wären wir uns mit allem, was wir finden können. Das hat er so natürlich nicht ausgedrückt, aber es würde mich überraschen, wenn er es nicht gemeint hätte. Ja, weil natürlich gibt es in Bayern keinen geeigneten Standort. Zur Not muss man als geeignet halt definieren, liegt außerhalb von Bayern. So, dann E-Fassung. E.ON zieht wegen des Atomausstiegs vor das Bundesverfassungsgericht als erster deutscher Energiekonzern. Bestätigte ein Sprecher des Unternehmens in Düsseldorf mit der Verfassungsbeschwerde, solle der Anspruch auf Schadensersatz geklärt werden. E.ON sieht in der Stilllegung seiner Atomkraftwerke einen Eingriff in das grundrechtlich geschützte Eigentum und die Berufs- und Gewerbefreiheit. Wieso? Ihr könnt doch eure AKWs betreiben, wenn ihr garantieren könnt, dass sie sicher sind. Nachdem ihr das nicht garantieren könnt, tja, tut uns leid. Na? Ihr könnt euch gerne dafür voll versichern, dass im Falle eines Super-GAUs alle dadurch entstehenden direkten und indirekten Kosten getragen werden. Wie? Es gibt keine Versicherung. Ja, dann tut mir das leid. Na, warum Röttgen da das kerntechnische Regelwerk, was schon längst fertig in einem Schrank rumliegt, nicht rausgeholt hat, ist mir allerdings auch echt schleierhaft. Damit hätte er nämlich eine juristisch feste Grundlage gehabt. So ist die juristische Grundlage ein bisschen dünn. Aber hey. So, am Dienstag ist Philipsburg dann wieder angeknipst worden. Der Meiler war am Samstag abgeschaltet worden, damit eine kaputte Dichtung repariert werden konnte. Der Defekt war bei einem Routine-Rundgang entdeckt worden. Bla 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 bla. So, Fuku-Reis in Japan sind erstmals seit dem Atomunfall in Fukushima überhöhte Cäsiumwerte in Reis gemessen worden. Wilde Vermutung in die Landschaft, vorher ist der Reis einfach nicht gemessen worden. Na, weil, ja, ach. Die Strahlung, die da die ganze Umgebung verstrahlt hat, ist sogar in Pflanzen gelandet. Nein, sowas. Da gucken wir jetzt alle mal 3 Sekunden lang überrascht. Oh. Na gut, 3 Sekunden halte ich nicht durch. So. Dann Frankrüstung. Die Atomkraftwerke in Frankreich sind einer Studie zufolge nicht ausreichend gegen Naturkatastrophen geschützt. Den Bericht hat das Institut für Strahlenschutz und Nukleare Sicherheit, IRSN, erstellt. Das Ding dreht um und kommt hier nochmal vorbei, weil es so viel Spaß macht, wenn es hier rumlärmt. Ja, dann komm vorbei, aber ein bisschen zackig. Oder was wird das? Nein, der kommt nicht vorbei. Der will da eben noch irgendwelche Bäume rasieren. Ja, von mir aus. Direktor Repussard sagte der Nachrichtenagentur Reuters, jede Anlage müsse etwa über mindestens einen Dieselgenerator verfügen, der vollkommen unabhängig funktioniere und auch starken Erdbeben standhalte. Und es müsse aber kein AKW vom Netz. Oder anders ausgedrückt, französische Atomkraftwerke sind nicht sicher, aber dürfen weiterlaufen. Da fühle ich mich doch jetzt total sicher. Echt. Däh. Und so, dann gibt's Neues von den Griechen, nämlich eine neue Regierung vom letzten Freitag. Die Regierung des designierten griechischen Ministerpräsidenten Lukas Papademos steht. Das sind alles Leute, die keine Berufspolitiker wären, sondern er selber ist ja, glaube ich, irgendwie Bankier, Bankster. Ja, auch ganz spannend, die Eilmeldungen, die da letzte Woche dann kamen. So, die eine nannte ihn ehemaligen EU-Kommissar, die andere nannte ihn ehemaligen Banker. Im Zweifelsfall ist beides zutreffend. Und je nachdem, wo man die Priorität hinsetzt, kommt man zu anderen Ideen darüber, was er denn vorhaben könnte. Aber hey. So, und ja, die werden dann also mit Schwung das Land in die Wand versenken. So, dann gab es Zahlforderungen. Neue griechische Regierung hat alle Steuerschuldner aufgefordert, ihre Verbindlichkeiten zu begleichen. Andernfalls würden die Namen der Bürger, die ihre Steuern nicht zahlt, veröffentlicht. Wie wäre es, wenn ihr erstmal bei den Firmen anfangt, da ist mehr Geld zu holen? Aber hey. Ist von Montag. Auch am Montag gab es dann Konsap-Lehnung. Unmittelbar vor Beginn der dreitägigen Parlamentsdebatte über die Reformpläne der neuen griechischen Regierung lehnten die Konservativen weitere Sparmaßnahmen ab. Da haben sie ja grundsätzlich recht, weil Sparen nichts hilft. Aber ich finde es überaus putzig, dass sie jetzt einen auf Opposition spielen, obwohl sie an der Regierung jetzt, glaube ich, sogar mitbeteiligt sind. Dann gab es am Dienstag Anführungszeichen, Hilfe, Anführungszeichen. Die neue Züricher Zeitung hat nämlich mal geguckt, wohin eigentlich das Geld für die Hilfe für Griechenland fließt. Das wenig überraschende Fazit, rund 4/5 der Hilfe müssen für Zins- und Tilgungszahlungen verwendet werden, während nur knapp 1/5 zur Finanzierung des laufenden Haushalts übrig bleibt. Oder anders ausgedrückt, die Hilfen gehen an die Banken. Das Geld könnte man eigentlich gleich direkt den Banken in den Arsch blasen, weil es ist genau das, Bankensubvention. Ja, ach. Ja, warum hatten sie wohl so eine große Angst davor, dass das Volk gefragt wird, weil das Volk von dem Geld nie irgendwas zu sehen kriegt? Ja, dann gibt's ein Schnittchen. Banken wollen Griechenland Schulden erlassen von gestern. Die Banken sind nach einem ersten Treffen mit Griechenlands neuem Regierungschef Lukas Papademos wie geplant seinem Schuldenschnitt bereit. Ein Schuldenschnitt, der gar keiner ist, ne? Weil denen werden Werte, die jetzt nur noch 30% wert wären, wenn man sie am Markt verkaufen würde, für 50% des originären Wertes abgekauft. Das ist kein Schuldenschnitt. Plus das, was jetzt dann an Schulden übrig bleibt, da gibt es gar keine Schnitte mehr. Also kein Schuldenschnitt. Ja. So, Neues von der Wanze. Die SPD verlangt nämlich nach einem Gesetz. Rechtliche Klarstellung. Innenexperte Michael Hartmann sagte der Nachrichtenagentur dpa in der Strafprozessordnung, sei eine klare Regelung zur Quellen-TKÜ, also zum Abhören von Internettelefonaten vor der Verschlüsselung, nötig. Man könnte sich auch einfach auf den Standpunkt stellen, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten. Aber nein, das wäre ja nicht die SPD, wenn sie uns nicht verraten wollen würde. Ja, von daher. Blabla, die wollen ein neues Gesetz. Ist von Samstag. Am Sonntag gab es dann ein Kompetenzzentrum, weil unser Innenvollidiot verlangt jetzt nach einem Inkompetenzzentrum. Wiegen, weil wir müssen doch die ganzen Vollidioten alle in einem Haufen. Macht eine Datei. Sammelt die Vollidioten in einer Datei, Herr Brüllrich. Das hilft doch bei den Nazis auch. Und die bezahlt ihr genauso vom Staat. Von daher, hey. Ja, reicht mir schon. Dann gab es am Sonntag noch international, weil Digitask-Wanzen wurden offensichtlich nicht nur in Deutschland eingesetzt. Das Bundeskriminelle Amt, Bundeskriminalgeheimdienst, wenn man genau hinguckt. Ne, schon so ein putziges Ding, die dürfen Geheimdienstsachen machen, obwohl sie offiziell noch als Polizei gelten. Gab es da nicht mal ein Trennungsgebot? Ja. Und die haben jedenfalls ein internationales Gremium zusammengeschustert, wo sich andere Digitask-Kunden aus anderen Ländern auch eingefunden haben. Moment. Digitask hat Hacker-Tool-Paragraph-Software ins Ausland verkauft und das Bundeskriminelle Amt hat da verschiedene Nutzer von zusammengetragen. Ja, was kann da wohl schiefgehen? So, dann ist der Bayern übrigens völlig rechtsfrei. Na, da gab es vor ein paar Wochen ja mal eine Anzeige der Piratenpartei durch Thomas Stadler in Richtung Innenminister Herrmann und den LKA-Chef. Und die Bayerische Staatsanwaltschaft München 1 hatte diese Anzeige ergebnislos wieder eingestellt, weil es hätte da ja einen Beschluss vom Amtsgericht gegeben. Der Witz an dem Beschluss vom Amtsgericht ist, dass, wenn man den sich in Ruhe anguckt, man übrigens drauf kommt, dass da explizit so Dinge wie alles, was nicht Telekommunikation über Skype ist, darf nicht abgeschnorchelt werden, drinne stehen. Nachdem da allerdings Screenshots aktenkundig vom Amts- und dann Landgericht Landshut gelandet sind, die mutmaßlich von genau der Software, die mit diesem Verfahren begründet wurde, da abgeschnorchelt wurden, haben sich also die landeskriminellen Vollidioten nicht mal an das Amtsgerichtsurteil gehalten und das Landgericht hat völlig zu Recht beschieden, das ist rechtswidrig. Da meint jetzt allerdings die Staatsanwaltschaft, na, rechtswidrig, schmechtswidrig, wir sind da anderer Meinung. Oder anders ausgedrückt, Bayern ist ein rechtsfreier Raum. Na, nur für den Fall, dass das noch nicht offensichtlich gewesen wäre, ja, Bayern ist ein rechtsfreier Raum. So, Italien, da ist am Samstag das Gesetz, wo Berlusconi gesagt hat, wenn das durch ist, dann gehe ich, auch durch gewesen. Ein Stückchen später ist er dann auch aufgeschlagen und gegangen. 22.22 Uhr ist das Ding hier. Über den DPA-Ticker geschlurft. Der ist dann weg und Nachfolger ist dann der Monti, ehemaliger EU-Kommissar, geworden, keine Ahnung. So, dann gibt's den doppelt, der macht nämlich jetzt nicht nur auf Regierungschef, sondern auch noch Finanz- und Wirtschaftsdödel. Der Witz daran ist wohl, der Finanzdödel, dem hätte er als Regierungschef nämlich keine Befehle geben können. Und wenn er den selber macht, dann muss er dem keine Befehle geben. Dann muss er nur von einer seiner gespaltenen Persönlichkeiten an die andere seiner gespaltenen Persönlichkeiten kommunizieren. Dann passt das schon wieder. Ja. So, Norwebum, Breivik, der norwegische Massenmörder Anders Behring Breivik, ist bei einem ersten öffentlichen Auftritt vor Gericht an einer Erklärungsrede gehindert worden, weil der wollte dann auch irgendwie Sondermüll absondern. Der Richter hat gesagt, nee, er soll eigentlich nur sagen, ich weiß gar nicht, was er sagen sollte. Also jedenfalls wollte der irgendwelche Scheiße absondern und der Richter hat gesagt, halt die Fresse, sinngemäß. Wörtlich wahrscheinlich nicht. Aber ja, ist von Montag. Dann ist seine Urhaft nochmal eine Runde verlängert worden, so wie eigentlich üblich. Neues von den Banken, Ackersuchung. Die Staatsanwaltschaft München hat nämlich im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Deutsche Bank-Chef Josef Ackermann auch Büros der Bank durchsucht. Die Ermittler verdächtigen Ackermann, im Kirchprozess falsche Angaben gemacht zu haben. Das Gericht versucht seit Wochen, die Vorgeschichte der Milliardenpleite des Medienzars 2002 zu untersuchen. Der inzwischen verstorbene Kirch hatte die Deutsche Bank und ihren damaligen Chef Rolf Breuer für den Zusammenbruch seines Konzerns verantwortlich gemacht. Und noch am selben Tag kam dann die Meldung, dass Ackermann übrigens jetzt doch nicht in den Verwaltungsrat der Deutschen Bank wechseln will. Was ja ohnehin so einen komischen Beigeschmack hat, wenn der Vorstand dann direkt nach seinem Ablegen seines Vorstandspostens in den Aufsichtsrat wechselt. Ne, quasi selber darüber aufsichtet, dass das, was er vorher als Vorstand beschlossen hat, auch richtig ist. Dann gab es den Occupy-Rauswurf, weil nämlich in New York hat die Polizei das Zeltlager, auf das eigentlich niemand mehr geachtet hat, geräumt. Und zwar ziemlich brutal. Was eine bessere Werbung für Occupy Wall Street hätte Bloomberg nicht machen können. Da kommt gleich noch ein Outro zu. So, genau, Ackergang. Der geht dann nämlich nicht in den Verwaltungsrat. Ist auch von Montag. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt Alison Krauss mit dem Titel Disease aus dem Album Little Light Originals. Ich habe mir hier nicht aufgeschrieben, wie viel das ist. Dritter, vierter, irgendwie sowas. 8 Minuten 19 lang, gefunden bei Jamendo unter Creative Commons Lizenz. Gefolgt von Keith Obermann. Warum Occupy Wall Street den Bloomberg braucht, ist ein richtig schöner Rant. Und deswegen habe ich den hier gestern, nachdem ich ihn bei Fefe gefunden habe, noch in den Podcast reinnominiert. 7 Minuten 57 lang. Und ich sage dann viel zu lang. Danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hören zu können. 87% meines 3GS. Ich meine, falls ihr mir Feedback geben wollt, zum Beispiel die Nazis, die sind doch gar nicht vom Verfassungsgeheimdienst gesteuert, sondern umgekehrt, fühlt euch dazu eingeladen. Wenn ihr es begründen könnt. ein Zoll, Zollauto. Was will das denn hier? Rechtsfreier Raum. Dann fühlt euch jedenfalls eingeladen, mir einen Kommentar im compiblog.de Kompott 292 Teil 1 zu hinterlassen oder bei Twitter @kompott anzuschreiben, bei Google Plus mich zu erwähnen oder eine E-Mail an compiblog@googlemail.com zu schreiben oder sonst irgendwas. So, und dann viel Spaß mit DCs von Alison Crow und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
I bleed, and when I see them twisted around, dancing in their own wake, I rage. And I don't want to exist on this plane, crashing down to the level of depth of skin, flesh and bone, all wrapped up in pages, flashed in our faces, laughing in sparkle, run away. I'm lost again, misdirected and folded, drowned in bones. And thrown away, they told me to disappear and slowly dive into the shallow end of the deep pool. Try to hold on to what I believe, disappear, no longer here is anything but wretched and disfigured. So I snatch myself again and I drown my hopes again, lose myself in this disease, lost again, misdirected, fall down, drowned in bones. Help on our way. And slowly dive into the shallow end of the deep pool. yourself to the mold. Nothing left to rid yourself of but violent blood, torn skin, screaming and silent stares. We replace marble with plaster.
As promised, a special comment on the events of Monday night at Occupy Wall Street at Zuccotti Park. For the entirety of the life of our nation, democracy has been protected, not merely by the strenuous efforts of those of us who cherish it, but mostly and most profoundly by the limitless stupidity of those who would ration it, keep it for themselves and themselves alone, or destroy it. The protests that ended the war in Vietnam reached critical mass only in 1970, when Governor James Rhodes of Ohio pounded on a desk at a news conference and called the student protesters at Kent State University un-American. They were not un-American. They were unarmed. And the next day, four of them were shot and killed by the National Guard. And 10 days later, two more were killed at Jackson State. Those protests had themselves only gone mainstream 20 months earlier, when Mayor Richard Daley of Chicago overreacted with mindlessness and sadism to the massing of demonstrators outside the 1968 Democratic Convention, and the whole world watched. A century of the institutionalized, codified, legalized pseudo-slavery that had followed the real thing was fatally stricken only when Governor George Wallace of Alabama used his inaugural address to promise segregation now, segregation tomorrow, segregation forever. Within 2 years came the marches on Selma and the atrocities at the Edmund Pettus Bridge. And 10 weeks after the first violence, the president had proposed the Voting Rights Act to Congress. The mounting paranoia of 3 decades of the scapegoating of and fear-mongering about liberals only ended when its last white knight self-destructed on the national stage of televised hearings, when Joe McCarthy questioned the loyalty of the U.S. military, and towards one junior attorney he revealed the depths of his cruelty and megalomania, and he revealed that at long last he indeed had no shame. Pick any moment in our history. Our history is a country founded by and invigorated by and reinvigorated by protest. And you will find men like George Wallace and Joe McCarthy and Jim Rhodes and Richard Daley. Go back further to men like the owners of the Triangle Shirtwaist Company, or the officials who sent the police to the Haymarket Square and the troops to the Pullman Town, or John Brown, or George Grenville, the British politician who had a bright idea about the American colonies, an idea called the Stamp Act. American freedom has not flourished in spite of these morons of history. It has flourished because of them, because they overreacted, because they underthought, overreached, understood. We owe them our traditions of protest. We owe them our freedoms. We owe them our very independence. None of them ever understood that, around these parts anyway, suppression always creates the opposite of the effect desired. Such a man is Michael Rubens Bloomberg, mayor of New York City, and as of today, the most valuable, the most essential, the most irreplaceable man inside the Occupy movement. Who else but a cliche like Bloomberg could take a protest beginning to grow a little stale around its edges and vault it back into the headlines, complete with mortifying scenes of police dressed up as stormtroopers carrying military weapons using figurative bazookas to kill figurative mosquitoes? Who else but an archetype like Bloomberg could claim a group of protesters was making too much noise in a residential area and then choose to try to disperse them by bringing out LRAD audio cannons, machines that send painful waves of sound indiscriminately over the very same residential area? Who else but a cartoon like Bloomberg could have become rich creating a multi-billion dollar media and news company and then authorize illegally preventing reporters from witnessing police actions he claimed were utterly legal and then authorize the arrest of four reporters at a church? Who else but a human platitude like Bloomberg could have just gotten back from Jerusalem and the dedication of a $10 million medical facility for which he generously paid? And then enabled the image of policemen seizing 5,500 books from the Occupy Wall Street library and throwing them in a dumpster as if the cops were book burners? Who else but a hypocrite like Bloomberg could have overridden by backroom deal with the New York City Council the results of two separate referendums, limiting those in his office to just two terms as mayor so he could serve a third term, and then have had his police arrest, beat up, and incarcerate a member of the New York City Council? Who else but a putz like Bloomberg could have insisted that protesters were not above the rule of law, and yet when the courts ruled he could not seize the protesters' tents and sleeping bags, nor kick them out of Zuccotti Park, nor keep them from returning with their tents and sleeping bags, who else could have stalled for hours until he could find another judge to give him the ruling he insisted upon? Who else but the epitome of tone deafness that is Bloomberg could have better illustrated the fundamental issue of Occupy when he puts the entire weight of the most people-driven city in the history of the earth behind already crushingly rich and their efforts to grab themselves still more advantages from those people? And he himself is the 12th richest man in America. Who else but a publicity addict like Bloomberg could have enabled the arrest of 700 protesters on the Brooklyn Bridge and yet 2 months later frozen 20 square miles of New York City in gridlock traffic over 2 days so somebody could film another goddamned Batman movie on the 59th Street Bridge, leading to the inescapable conclusion that if you want to tie up a little traffic during a protest for equality and freedom from corporate domination on a bridge in New York City, you will be arrested. But if you want to tie up all the traffic during a goddamned movie shoot for the financial benefit of corporate domination, the city of New York will embrace you and give you tax breaks. Michael Bloomberg, no such a figure, no such a living, breathing embodiment of all that is wrong and all that is stupid in the establishment in this country could be ordered up from the works of fiction or the casting calls of that goddamn Batman movie they filmed the weekend before he ordered the raid on Occupy Wall Street. Obviously, Mayor Bloomberg, you should resign, and your little bully of a police commissioner, Raymond Kelly, should go with you. You have overstepped all reasonable interpretations of your rights and responsibilities, and you have made Americans and people around the world realize that you are simply smaller, more embarrassing versions of the tin pot tyrants who have fallen around the globe in the past year. But as some of us first thought you might be back on that fateful September afternoon that sadistic cops pepper sprayed four women who had already been trapped inside a police overreaction, and as we thought again the following weekend during the arrests on Brooklyn Bridge, Michael Bloomberg, you have now indeed become the symbol of the Occupy movement. You are ready to take your historic place with Mayor Daley and Governor Wallace and Senator McCarthy and Prime Minister Grenville and every other idiot who has made the fateful and fatal mistake of thinking that just because he had power and money, that this was a nation in which everything has a price tag on it. We need you, Michael Bloomberg. We need you to keep making these mistakes. Tone-deaf, sensibility-offending, world-changing mistakes like the pepper spray and the Brooklyn Bridge and the paramilitary assault on Occupy Wall Street last night. Hell, Mike, the freedoms of this wonderful and transcendent nation, corrupted by the endless greed of you and the other dozen richest people in it, and the corporations who nevertheless have still managed to own you somehow, these freedoms will not be restored to us in just the next 2 years. I'm endorsing you for a fourth term. Your nation needs you, Mr. Mayor. Occupy needs you. Bloomberg now, Bloomberg tomorrow, Bloomberg forever.